Willkommen zu unserem Programm, liebe Freunde. Am Mikrofon ist Jitka Matkova. Wir beginnen mit der Wochenschau, einer Übersicht über die wichtigsten Ereignisse dieser Woche in der Tschechischen Republik. Die tschechische Regierung hat am Montag beschlossen, den vom Hochwasser stark betroffenen Landkreisen Südböhmen, Mittelböhmen, Plzeň, Pilsen und Ústí nad Labem, Aussicht an der Elbe, 350 Millionen Kronen, ca. 11,7 Millionen Euro, aus Budgetmitteln zur Verfügung zu stellen. Mit dem Geld sollen die wichtigsten Infrastruktureinrichtungen in diesen Regionen wieder instand gesetzt werden. Die Diskussion über den tschechischen Staatshaushalt für das Jahr 2003 konnte in der Regierungssitzung am Montag nicht beendet werden. Den endgültigen Entwurf wird die Regierung voraussichtlich erst am 21. Oktober vorlegen. Der vierte BSE-Fall in Tschechien, der eine Woche zuvor aus dem Landwirtschaftsunternehmen Šestajovice im Kreis Prag-Ost vermeldet worden war, ist am Montag nach Auswertung des Kontrolltestes offiziell bestätigt worden. Infolge dieser Tatsache mussten die drei Kälber der vom Rinderwahn betroffenen Kuh und 22 weitere Jungtiere notgeschlachtet werden. Am Dienstag ist der Großherzog von Luxemburg in Begleitung seiner Gattin zu einem Besuch in Prag eingetroffen. Während der dreitägigen Visite kam er mit Spitzenpolitikern zusammen und besuchte unter anderem auch einige von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiete. Einen Tag verbrachten die Gäste aus Luxemburg im südmährischen Brunnenbrunn. Der am Mittwoch veröffentlichte Fortschrittsbericht der EU-Kommission ist nach Meinung des tschechischen Außenministers Cyril Svoboda eine Eintrittskarte für die Tschechische Republik in die Europäische Union. Als Hauptmängel seines Landes, auf die der Bericht hinweise, nannte der Minister den Zustand der öffentlichen Finanzen, die Roma-Problematik, die Einklagbarkeit von Recht, die Korruption und die staatliche Verwaltung. Der Leiter der EU-Delegation in der Tschechischen Republik, Ramiro Sibrian, reagierte am Mittwoch auf die Veröffentlichung des EU-Fortschrittsberichtes, in dem er Tschechien für seine Beitrittsvorbereitungen lobte. Präsident Václav Havel, dessen Amtszeit in circa drei Monaten zu Ende geht, hat am Mittwoch voraussichtlich zum letzten Mal als Staatsoberhaupt vor dem Abgeordnetenhaus gesprochen. Er betonte in erster Linie die Bedeutung der Mitgliedschaft Tschechiens in der EU. Außenminister Cyril Svoboda ist am Donnerstag nach Dublin gereist, um dort über die EU-Erweiterung zu verhandeln. Im Hinblick auf das in Irland bevorstehende Referendum über den Nizza-Vertrag brachte er seine Überzeugung zum Ausdruck, nach der die irische Regierung alles dafür tue, dass das irische Volk für die EU-Erweiterung um 10 Kandidatenländer stimmt. Am Freitag hat der tschechische Premier Wladimír Špidla seinen offiziellen Besuch in Frankreich eröffnet. Im Mittelpunkt seiner Gespräche, die Špidla am ersten Tag seiner dreitägigen Visite mit dem französischen Präsidenten Jacques Chirac und Premier Jean-Pierre Raffarin führte, standen die EU-Erweiterung, der bevorstehende NATO-Gipfel in Prag und der Kampf gegen den Terrorismus. Am Freitag haben im westböhmischen Asch Vertreter von 14 tschechischen und deutschen Gemeinden die grenzüberschreitende Mikroregion Freunde im Herzen Europas offiziell ins Leben gerufen. Den Ehren Schutz über die Gründungskonferenz hat EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen übernommen. Soweit die Wochenschau. In unserer 17 Uhr Sendung hören Sie wieder die aktuellen Nachrichten. In unserem Wochenendprogramm geht es nun wie gewohnt weiter mit einem neuen Geschichtskapitel. In diesem erfahren Sie heute von Katrin Buck und Jitka Mladková, was den Rattenfänger von Hameln mit dem böhmischen Königreich verbindet. Im Anschluss daran lädt sie Markéta Maurová nach Nový Jičín ein. Sie alle kennen wohl das Märchen vom Rattenfänger von Hameln. In der Stadt Hameln herrschte eine Rattenplage. Ein Rattenfänger kam, die Stadt mit Hilfe seiner Zauberflöte von den Tieren zu befreien. Doch als die Ratsherren sich weigerten, die versprochene Summe zu bezahlen, lockte der Rattenfänger mit seiner Flöte alle Kinder aus der Stadt und diese waren nie wieder gesehen. Wirklich nie wieder? Doch einige Wochen oder Monate später tauchten sie in Mähren wieder auf. Denn in Rattenfinger gab es wirklich, ebenso die verschwundenen Kinder wie auch das mährische Dorf Hamelikow. Und all dies trug sich höchstwahrscheinlich im Jahre 1284 zu. Der 26. Juni 1284 ist das Datum, das auf der Hamelner Kirche angeführt ist, auf deren Wand die Geschichte des Rattenfängers und der 130 Kinder geschrieben steht.
Und dieses genaue Datum hat bereits seit langem die Forscher irritiert und überrascht. Wie kann eine Legende, ein Märchen, ein so genaues Datum haben?
Die Geschichte des Rattenfängers von Hameln lässt sich heute historisch relativ genau nachverfolgen. Sie geschah zu einer Zeit, als das Königreich Böhmen unter den Przemyslidenkönigen eine Blütezeit erlebte. König Przemysl Otakar II. Suchte in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts für sein Reich neue Untertanen, Kolonisten, die in den bis dahin unbesiedelten Berg- und Grenzregionen das Land urbar machen und neue Dörfer und Städte gründen sollten. Seine zukünftigen Untertanen warb der böhmische König vor allem im Deutschen und im Frankenreich an. Aktiv waren bei der Kolonisation des böhmischen Königreichs zunächst die Klöster und Bischöfe, bald folgten auch Adelsfamilien, die mehr Untertanen für ihren Grundbesitz suchten, da sie sich von diesen auch mehr Einnahmen versprachen.
Die Kolonisierung der böhmischen Länder erfolgte nach bestimmten Regeln. Wer immer für sein Land neue Bewohner suchte, beschäftigte einen sogenannten Lokator. Dies war in der Regel ein kleiner Adeliger oder aber auch Stadtbürger. Dieser hatte die Aufgabe, junge Kolonisten anzuwerben und diese auf das vorgesehene Stück Land zu führen. Außerdem sollte er Werkzeug und Baumaterial, Vieh und Saatgut bereitstellen. Dafür erhielten die Lokatoren bestimmte Privilegien. Der Rattenfänger von Hameln war mit großer Wahrscheinlichkeit ein solcher Lokator. Gearbeitet hat er wohl für den Olomoucer Bischof Bruno. Dieser war nicht nur ein Berater und Freund von König Przemysl Otakar II., sondern auch sehr aktiv in der Neubesiedlung seiner Herrschaft. Während seiner Zeit als Olomoucer Bischof verdoppelte sich dort die Anzahl der Dörfer von 200 auf 400. Schätzungen zufolge sollen in jenen Jahren rund 25.000 Neusiedler nach Mähren gekommen sein.
Mit ganzem Namen hieß der Olomoucer Bischof übrigens Bruno von Schaumburg und dieses liegt in der Nähe von Hameln. Der bereits verstorbene deutsche Historiker Wolfgang Wann, der sich sein ganzes Leben mit der Rattenfängerlegende beschäftigt hat, fand weitere Zusammenhänge zwischen Hameln und Mähren. Bischof Bruno soll bis zu 150 Lokatoren in seinen Diensten gehabt haben. Die Hälfte von diesen waren Deutsche und von diesen wiederum stammten viele aus der Gegend von Hameln. Lokalhistoriker aus Mähren unterstützen die Theorie von Wolfgang Wann, dass die Hamelner Kinder höchstwahrscheinlich in Mähren landeten. Denn die Namen der Siedlungen in den hiesigen Berggegenden lassen einen deutschen Ursprung vermuten und dieser ähnelt oft den Namen von Gemeinden und Dörfern, die in der Nähe von Hameln liegen. Eines dieser Dörfer trug den Namen Hamlikow.
Hatten die Historiker allerdings jahrelang. Sie wussten nicht, wo das in Urkunden erwähnte Dorf Hamlikow lag. Im 14. Jahrhundert wurde das Dorf erstmals in einer Urkunde erwähnt, 1596 das letzte Mal. Das Dorf der Hamelner Kinder existierte also nicht allzu lange. Das erste Mal wurde es bereits zur Zeit der Hussitenkriege im 15. Jahrhundert zerstört. Später kamen neue Bewohner, die keine Vorfahren aus Hameln hatten, und bauten Hamlikow wieder auf. Doch auch ihr Versuch schlug fehl. Nach einigen Jahrzehnten raffte eine Pestepidemie die meisten Bewohner des Dorfes dahin. Dieses wurde daraufhin aufgegeben. Soweit also die relativ kurze Geschichte des Rattenfängerdorfes Hamlikow. Ein Problem blieb aber wie gesagt weiterhin ungelöst, das seiner Lage.
Entdeckt hat das Dorf Hamlikow der Lokalhistoriker Erwin Czerny-Kretinski. Dieser spezialisierte sich auf historische Geografie. Anhand des Aussehens der Landschaft konnte der im vorigen Jahr verstorbene Czerny-Kretinski mit großer Sicherheit sagen, wo im Mittelalter ein Dorf existiert hatte. Über 60 Dörfer entdeckte er im Drahanska Bergland nördlich von Brünn. Archäologen fanden bei ihren Untersuchungen jede Menge Gegenstände, dank denen einiges über das Leben in mittelalterlichen mährischen Dörfern zu erfahren ist. Bei der Entdeckung des Rattenfängerdorfes halfen dem Lokalhistoriker alte Urkunden. Aus diesen sammelte er alle nur möglichen Angaben über die geografische Lage des Dorfes. Danach begann Czerny-Kretinski, die Landschaft systematisch abzusuchen und wurde fündig. Heute heißt es stolz in der Chronik des unweit des einstigen Hamlikow gelegenen Dorfes Podomy.
Der Rattenfänger von Hameln brachte im Jahre 1284 130 Kinder aus der Stadt Hameln in die Holsteiner Herrschaft und gründete hier das Dorf Hamlikow und andere Dörfer.
Etwas hatte den Entdecker von Hamlikow verunsichert. Das mittelalterliche Dorf war recht klein gewesen, zu klein für 130 Bewohner. Doch auch dies ließ sich erklären. Wahrscheinlich siedelten nicht alle Hamelner Kinder in dieser Neugründung. Da zu jener Zeit Dutzende von neuen Dörfern und Siedlungen entstanden, ist anzunehmen, dass einige auch in anderen ein neues Zuhause fanden. Wer weiß, ob nicht einige der heutigen Bewohner des mährischen Berglandes Vorfahren aus Hameln haben.
Eine Frage bleibt beim Vergleich der Rattenfängerlegende und der Geschichte der Kolonisation der böhmischen Länder und der Gründung des Dorfes Hamlikow allerdings offen. Waren es wirklich Kinder, die damals Hameln verließen, um sich weit von ihrer Heimat in wilden Wäldern niederzulassen? Und sind sie freiwillig mit dem Rattenfänger mitgezogen? Versprach der Beauftragte des Olomoucer Bischofs das Blaue vom Himmel? Oder lockte einfache Abenteuerlust und die Hoffnung, ein besseres Leben zu führen?
Die Anreize für einen Neubeginn waren recht groß. Die Neusiedler waren im böhmischen Königreich von Fron- und Heersdienst befreit. Erst nach einigen Jahren waren sie zur Zahlung von Abgaben verpflichtet. Außerdem war ihr Gut vererbbar. Während des 13. Jahrhunderts kamen Tausende von Neusiedlern aus dem Deutschen Reich in die böhmischen Länder. Viele von ihnen ließen sich in neuen Dörfern nieder, viele aber auch in den von König Przemysl Otakar II. Gegründeten königlichen Städten. Zu diesen gehören unter anderem das südböhmische České Budějovice, Budweis und Polička in Ostböhmen. Zu jener Zeit kamen nicht nur Bauern und Handwerker aus dem Deutschen Reich in die böhmischen Länder, sondern auch Bergleute, die in den hiesigen Silberminen arbeiteten. Historische Quellen erwähnen bereits im 12. Jahrhundert die ersten deutschen Bergmänner im westböhmischen Stříbro, Nies.
Das 13. Jahrhundert ist also das Jahrhundert, in dem sich deutsche Siedler in Böhmen und Mähren dauerhaft niederließen. Oftmals lebten sie in rein deutschen Dörfern und Städten, vor allem im Grenzgebiet zum Deutschen Reich. Dieses Gebiet wurde einige Jahrhunderte später als Sudetengebiet bezeichnet. Aber auch im Landesinneren bildeten sich vereinzelt deutsche Sprachinseln wie um Jelhava-Iglau oder Olomouc-Olmütz. Die Kolonisation der böhmischen Länder ging im 14. Jahrhundert zu Ende. Es fehlte an weiteren Menschen, die einen Neuanfang in böhmischen und mährischen Wäldern und Bergen wagen wollten. Profitiert haben von der Zuwanderung wohl beide Seiten. Zu jener Zeit wurde im böhmischen Königreich die Dreifelderwirtschaft eingeführt, die die Ernteerträge erheblich steigerte. Der Einfluss der königlichen Städte wuchs und damit auch Handel und Wohlstand. Auch das Rechtssystem änderte sich in den böhmischen Ländern. Fast überall galt nun das sogenannte deutsche Recht. Geblieben sind die Nachfahren jener deutschen Neusiedler des 13. Jahrhunderts bis 1945.
Damit sind wir am Ende des heutigen Geschichtskapitels angelangt, in dem wir uns auf die Spuren des Rattenfängers von Hameln gemacht haben. Am Mikrofon verabschieden sich
Katrin Bock
und Jitka Martkova. Auf Wiederhören.
Novicin, aus einer Stadt der Zerotaine und der Hülde, kann man diese Stadt in Nordmähren besuchen. Nach Novicin, Neutitschein, ladet sie Marketa Maurova und Gerald Schubert in der folgenden Touristensprechstunde ein.
Touristensprechstunde.
beginnen wir unsere Erzählung mit dem Namen der Stadt. Es gibt diesbezüglich zwei Theorien, eine märchenhafte und eine wissenschaftliche, und beide sind interessant. Die erste erzählt, dass die Stadt nach Jitka, der tapferen Tochter des Burgbesitzers, benannt wurde. Jitka wagte es einmal, den Kampf mit einem Bären aufzunehmen, um einen kleinen Knaben zu retten. Wie man es aber bei dem starken Tier erwarten kann, brauchte sie selbst recht schnell Hilfe. Und da erschien ein Hirte, der ihr zur Hilfe kam. Dass diese später ihr Gatte wurde, muss wohl gar nicht betont werden. An der Stelle, wo sie sich getroffen haben, ließ Jitka eine kleine Kapelle errichten. Ihr Mann baute daneben ein Jagdschloss und widmete es ihr, Jitka. Es war Jitkas Jitschin-Schloss. Eine linguistische Theorie leitet den Stadtnamen vom slawischen Wort Dick ab. Dies bezeichnet den Eber, der in dieser Region sehr häufig vorkam. Vom Dick, Eber, entstand Ditschin und diese Form entwickelte sich später zu Jitschin. Der älteste schriftliche Bericht von Neutitschin, Jitschin, stammt aus dem Jahre 1313. Der damalige böhmische König Johann von Luxemburg gab eine Urkunde zugunsten der Stadt heraus, in der er ihr das Recht erteilte, Zoll- und Mautgebühren zu erheben. Die Gründungsurkunde der Stadt hat sich nicht erhalten. Wir wissen nur, dass die Vorgängerin der Stadt eine Gemeinde unter der Burg war, nämlich Altitschin. Sie lag an der Kreuzung wichtiger Handelswege, was deren Entwicklung günstig beeinflusste. Gleich bei ihrer Entstehung erhielt die Stadt ihre quadratische Form und das ursprüngliche Straßennetz erhielt sich bis heute. Die Hauptstraßen orientierten sich dabei von Nordwest nach Südost in der Richtung des Handelswegs aus Fulnek nach Valašské Meziříčí. Rechteckig war auch die Stadtbefestigung. Der ursprüngliche Tonwall wurde im 14. Jahrhundert in echte steinerne Stadtmauern verwandelt. Gleichzeitig wurde auch mit dem Bau des Schlosses begonnen. Mehr darüber erzählte uns Ivo Otáhal, ein Mitarbeiter des Museums, das im Žerotín-Schloss untergebracht ist. Als Herr Otáhal jedoch festgestellt hat, dass wir für ausländische Hörerinnen und Hörer senden, hat er sie zunächst einmal herzlich begrüßt.
Buenos días, señoras, señoritas y señores. Хорошего дня, guten Tag, Damen und Herren.
Soweit der Gruß von Ivo Otáhal. Nun aber zur Geschichte.
Novojičínský zámek vznikl ve 14. století v souvislosti s budováním.
Das Schloss entstand im 14. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Bau der Stadtmauern, und zwar als ein sogenanntes gotisches Steinhaus der Herrenfamilie von Gravarn. Der älteste Teil befindet sich an einer Ecke der Stadtmauern. Das gotische Haus sollte nicht als Unterkunft dienen, sondern es handelte sich um einen Teil der Befestigungsanlage der Stadt. Es wurde auf dem verletzlichsten Ort der Stadt gebaut, gegenüber einem Hügel, auf dem heute die spanische Kapelle steht.
To je proti pahorku, na kterém je právě ta španělská kaple.
Das Schloss wurde von der Familie von Gravarn gegründet, die mehrere Schlösser und Residenzen in der Umgebung besaß, Fulnek, Bielowets Werkstatt und weitere. Für die bauliche Entwicklung des Schlosses und für den Aufschwung der ganzen Stadt war aber vor allem die etwa 50 Jahre lange Ära von großer Bedeutung, als die Žerotín im Besitz von Neutitschin waren. Sie schenkten der Stadt ein Haus auf dem Stadtring, das als ehrwürdiges Rathaus genutzt wurde. Als nach einem Brand im Jahre 1503 die Holzhäuser am Stadtring in Schutt und Asche lagen, machten sich die Žerotíner durch den Bau eines Steingewölbes und neuer Bürgerhäuser verdient. Aber auch die Bauentwicklung des Adelssitzes ging weiter.
Koncem 15. století objekt narůstal různými přístavbami.
Das Schloss erweiterte sich am Ende des 15. Jahrhunderts durch verschiedene Anbauten und Nebengebäude und verwandelte sich in eine gelegentliche Residenz der Herrschaftsbesitzer, das heißt der Herren von Žerotín. Es wurde insbesondere von Viktorin im Jahre 1520 und später von dessen Neffen Friedrich genutzt. Im Durchgang finden wir heute Wappen von Friedrich von Zerotein und seiner Frau Libosche von Lomnice. Das Haus entwickelte sich zu einer Stadtzitadelle zur Abwehr der Türken, ergänzt durch Türme, von denen leider nur drei bis heute stehen geblieben sind.
Das 16. Jahrhundert war eine Blütezeit der Handwerke. Die Stadt wurde durch Bierbrauerei und Ausschank reicher, es entwickelte sich dort jedoch vor allem die Tuchmacherei. Von den insgesamt 200 Handwerkern bestand ein Drittel aus Tuchmachern. Neutitschein war nach Jihlava Iglau das zweitbedeutendste Zentrum der Tuchmacherei in Mähren. Dank dieses Aufschwungs wurde auch die Stadtkasse immer reicher. 1558 war die Stadt wirtschaftlich schon so stark, dass sie sich aus der feudalen Abhängigkeit freikaufen konnte. Nowy Jyczyn war von nun an nur mehr der königlichen Krone unterstellt. Während das 16. Jahrhundert im Zeichen der Prosperität stand, brachte das 17. Jahrhundert Instabilität mit sich. Die Freiheit der Stadt wurde durch zahlreiche religiöse und politische Kampfhandlungen gefährdet. Der 30-jährige Krieg brach auch in Neutitschein ein, das wiederholt angegriffen wurde. Die überwiegend lutherische Stadt wurde für ihre Teilnahme an dem gegen den Kaiser gerichteten Aufstand bestraft. Sie verlor ihre Unabhängigkeit und wurde den Jesuiten überantwortet. Unter dem Einfluss dieses Ordens wurde die Stadt katholisiert. Und wie erlebte das Žerotín Schloss diese dramatischen Jahrzehnte?
Im 16. Jahrhundert entstand der Renaissancepalast der Herren von Zerotein. Ab 1558 stand das Schloss leer und war ohne Obrigkeit. Kurz wurden hier das Rathaus und die Behörden untergebracht, und zwar zu der Zeit, als die Jesuiten die Stadt übernommen hatten. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden auf zwei Flügeln des Baus die Attiken niedergerissen. Ich muss daran erinnern, dass hier im 19. Jahrhundert der Herrschaftsverwalter saß. Er wurde vom Historiker und Politiker František Balacký besucht, der hier auch übernachtete. Zur Jagd und zu gelegentlichen Besuchen pflegte auch der Reichsrat und spätere Regierungsvorsitzende Baron Gautsch hierher zu fahren. Und der letzte bedeutende Besuch ereignete sich 1912, als Karl I. und Zita als Thronfolger hierher kamen. Sonst war das Schloss mehr oder weniger leer, es diente nur noch zur Herrschaftsverwaltung.
Soweit die Entwicklung des Schlosses und das Leben der Stadt. Im 18. Jahrhundert kehrte man dort wieder zum Handwerk zurück, welches jedoch allmählich von der Industrie abgelöst wurde.
Die Stadt war besonders hinsichtlich der, wie wir heute sagen würden, Textil- oder Verbrauchsindustrie bedeutend. Sie lebte von der Weberei, die am entwickeltsten und als Handwerk oder Beruf im ganzen Herrschaftsgebiet sehr verbreitet war. Es gab hier Webermanufakturen in Neutitschein, Fulneck und an anderen Orten. Und seit dem 19. Jahrhundert etablierte sich die Hüterproduktion, die europäisches Niveau, ja Weltniveau erreichte.
Von den Hüten werden wir in der nächsten Folge unserer Sendereihe wesentlich mehr erzählen. Heute möchten wir uns noch auf einen Spaziergang durch die Stadt begeben, um uns dort ein bisschen umzuschauen. Es gibt nur wenige Städte, deren Besichtigung so einfach wie die von Neutitschein wäre. Alles liegt hier nah aneinander und die regelmäßige Struktur der Stadt erlaubt einem nicht, sich zu verirren.
Es gibt hier zahlreiche Denkmäler, einige schon wirklich bejaht, andere etwas jünger. Als das älteste Gebäude sollten wir die sogenannte Alte Post erwähnen. Sie wurde 1563 gebaut. Das Gebäude fesselt unsere Aufmerksamkeit durch seine Arkaden im italienischen Stil. Die Arkaden, die es schmücken, sind nicht in den Hof gewandt, wie es üblich war, sondern zum Stadtring.
Das Haus des Bürgermeisters Ondřej Řepa stellt ein hervorragendes Beispiel der bürgerlichen Renaissance in den böhmischen Ländern dar.
Seit 1787 diente es als Postamt. Dieses Gebäude begrüßte einst so berühmte Gäste wie den russischen General Suworow und den Zaren Alexander den I. Aber auch ein anderer Kriegsführer suchte hier Zuflucht, General Laudon, der in Österreich vor allem dank des verbreiteten Fluches bekannt ist und von dem in Tschechien das folgende bekannte Lied erzählt. Im 19. Jahrhundert herrschte in Neutitschein ein reges gesellschaftliches Leben. Im Schloss lebte zwar keine Adelsfamilie, doch viele noble Gäste besuchten die Stadt, um sich dort zu erholen und zu unterhalten.
Die Stadt wachte eifersüchtig darüber, dass kein Adelsgeschlecht dort seinen ständigen Sitz findet. Der Adel suchte aber Neutetschein aus. Es kamen zum Beispiel die Kinskis hierher. Es wurden hier Bälle veranstaltet, bei denen Johann Strauss Vater und Sohn konzertierten. Hier befand sich der zweitgrößte Tanzsaal in Mähren.
Mit den Tönen eines Straußwalzes möchten wir uns von Ihnen für heute verabschieden. Nach Nowy Jiczyn werden wir aber noch einmal in 2 Wochen reisen. Wie bereits erwähnt wurde, wenden wir dann unsere Aufmerksamkeit der dortigen Hütetradition zu. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken sich
Gerald Schubert
und Marketa Naurova.
Wir hatten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.